Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge des Berlin Mitte Talk. Ich durfte am vergangenen Wochenende ein Panel bei der Social Media Academy der Heinrich-Böll-Stiftung moderieren. Thema des Panels war authentische Kommunikation und Humor in der Politik. Und meine Gesprächspartnerin war die ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, Ricarda Lang auch zu dem einen oder anderen aktuellen politischen Thema zu befragen. Das Gespräch, was dabei herauskam, war anregend, lustig und sehr informativ. Und ich möchte es euch natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß also beim Hören dieses Live-Mitschnitts meines Gespräches mit Ricarda Lang.
Schön, dass du heute da bist, dass ich mit dir hier den Abschluss der Social Media Academy der Böll Stiftung machen kann. Mit dem schönen Thema authentische Kommunikation und Humor in der Politik. Ich glaube, du bist unter den Grünen, aber auch unter den Politikerinnen und Politikern generell wahrscheinlich die Person, die da die beste Gesprächspartnerin ist.
Dankeschön. Von
daher sehr schön, dass du da bist. Wir wollen gleich mit dem Thema Humor einsteigen. Vorher möchte ich mir aber die Gelegenheit auch nicht entgehen lassen, wenn ich jetzt schon hier so eine prominente Grüne sitzen habe, um über das Social-Media-Thema der vergangenen Woche zu sprechen, und zwar den Exodus oder den Exit, wenn man Fan von Wortspielen ist. Ihr habt es alle mitbekommen, der Exodus oder Exit, der Rückzug der Fraktion von Grünen, SPD und Linken von der Plattform X, den du nicht mitgemacht hast. Warum bist du weiterhin auf X? Warum war das dir wichtig, quasi da von der Fraktionslinie abzuweichen oder diese Aktion nicht mitzumachen, sondern zu sagen, ich bleib hier, ich zeige Flagge?
Also ich kann jeden komplett nachvollziehen, der keinen Bock mehr auf X hat. Für mich ganz persönlich hätte es sich aber wie eine Kapitulation angeführt. Und zwar in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite überlässt man einen Raum, der, glaube ich, nicht so sehr für die breite Bevölkerung eine politische Bedeutung hat. Also das ist sehr anders bei uns als in den USA zum Beispiel, dass wenig normale Bürgerinnen X benutzen. Ich glaube, du, Robert, hat mal gesagt, das ist die Plattform für Politiker, Journalisten und Psychopathen. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nicht so sehr übertrieben. Aber es ist für die öffentliche Meinungsbildung in Deutschland, spielt es eine Rolle, und da hätte ich das falsch gefunden, das einmal den Rechtsextremen zu überlassen, aber natürlich auch den Konservativen. Denn das muss man sagen, das, was wir jetzt diese Woche erlebt haben, ist, dass der linke Teil oder der mittellinke Teil des politischen Spektrums gegangen ist. Der Großteil der Regierungsämter bleibt da und schlagen sich dann dort mit Rechtsextremen um. Und natürlich, weil man auch durchaus selbst zur Blasenbildung beiträgt. Wenn ich bei Blue Sky unterwegs bin, dann finde ich das wahnsinnig angenehm. Außer dass alle noch viel grüner sind als ich und mich die ganze Zeit kritisieren, weil ich irgendwas nicht ganz genug Grünes gesagt habe. Aber es ist natürlich schon so eine kleine Wohlfühlwelt für Grüne. Aber ich glaube, es ist gerade nicht die Zeit, und das ist ja auch ein bisschen das Motto, unter dem diese Akademie hier steht, es ist gerade nicht die Zeit, sich in Wohlfühlecken zurückzuziehen, sondern es ist jetzt die Zeit, den Kampf um den digitalen Raum aufzunehmen. Und ich finde auch, als Politikerin habe ich ja die Möglichkeit, ne, und sollte auch anstreben, die Macht zu haben, an den Spielregeln was zu verändern. Also wenn Elon Musk das ganze Spiel dominiert, dann will ich eigentlich nicht, dass wir als Politiker vom Tisch aufstehen und sagen, dann gehen wir halt, sondern dass wir die Spielregeln ändern. Mit einer Digitalsteuer, mit einem Offenlegen von Algorithmen, mit einer Regulierung von diesen Plattformen. Ich finde, das sollte die politische Antwort sein auf Elon Musk, nicht der Rückzug.
Ich habe da zwei Tweets von dir mal raus, oder zwei Tweets generell. Einmal deine Reaktion auf Thorsten Alsleben von der ENSM, wo du quasi das unterstreichst, was du gerade schon gesagt hast, dass man halt den Konservativen, und wenn sie sich auch noch jetzt so mokiert haben, darüber nicht das Feld überlässt. Ist es genau das die Idee, dass man halt den Konservativen und Rechten weiter Kontra geben kann?
Ja, und dass man es einfach als ein Ort nutzt, wo öffentliche Meinung entsteht. Und ich glaube, das ist wiederum ein Punkt, den ich verstehe an dem Exit. Ich hätte es dann nur nicht als so die Demokratierettungsaktion des linken Lagers inszeniert. Kein einziger von den Accounts, die jetzt gegangen ist, hatte Lust, die Plattform so zu nutzen, wie man X nutzen muss, um dort erfolgreich zu sein. X ist eine Plattform, wo Leute ihren inneren Troll ausleben. Und das kann man sagen, darauf habe ich gar keinen Bock. Mir macht das ehrlicherweise auch Spaß, weil ich habe diesen inneren Troll in mir und manchmal muss ich ihn auch ein bisschen rauslassen. Da meine ich jetzt nicht das, was wir da an allem rechtsextremen Mist haben, sondern es ist eine Plattform, die stark davon lebt. Sozusagen, man macht sich über Leute lustig, man reagiert auf Aussagen, man macht das drüber und drunter kommentieren.
Wie hier in dem Beispiel. Ne?
Genau, wie man es hier sieht. Und wenn da Leute gar keinen Bock drauf haben, dann kann ich total nachvollziehen zu sagen, meine Ressourcen, die ich habe, die ja begrenzt sind, die investiere ich lieber woanders hin. Also die will ich nicht an der Stelle nutzen. Bei mir ist das ehrlich gesagt bei LinkedIn so. Wenn ich 10 Minuten lang auf LinkedIn bin, fange ich an, Menschen zu hassen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich hasse Bewerbungsgespräche und das Letzte, was ich will, ist, dass sich eine soziale Plattform wie ein dauerhaftes Bewerbungsgespräch anführt. Und da habe ich dann aber die Entscheidung getroffen, statt entweder dort zu posten auf eine Art und Weise, die bei Plattformen nicht funktioniert, oder ganz stark zu versuchen, mich dem anzugleichen, was dann auch super unauthentisch wirkt, nutze ich das einfach nicht. Und so kann ich jedem sagen, der sagt, auf dieses Trolling habe ich keinen Bock, ich nutze kein X. Ich fand, wie gesagt, schade, dass es dann so einhergegangen ist mit diesem Signal, das wäre jetzt der Beitrag zur Rettung der Demokratie. Ich glaube auch nicht, bei X bleiben ist der Beitrag zur Rettung der Demokratie. Ich glaube, alles davon überschätzt diese Plattform und vielleicht auch uns selbst deutlich. Aber ich habe für mich entschieden, ich bleibe da. Und wenn es auch dazu dient, denen, die jetzt vielleicht gehofft hätten, dass ich da verschwinde. Also ich glaube, wer sich gefreut hätte, wenn ich gegangen wäre, wäre Markus Söder. Und die Freude wollte ich ihm dann doch auch nicht tun.
Der wird in dieser nächsten Stunde sicherlich auch nochmal auftauchen.
Hin und wieder.
aber ich finde, du hast ja eigentlich echt einen spannenden Punkt gerade gebracht, dass X wahrscheinlich die falsche Plattform ist, um grüne politische Inhalte zu kommunizieren, aber die richtige Plattform, um spezifisch Ricarda Lang zu präsentieren oder spezifisch Ricarda Lang Inhalte zu bringen, weil die eben schnell, witzig, schlagfertig, reaktiv und so weiter sind. Das ist ja eigentlich echt eine spannende Erkenntnis, wie diese Plattform auch funktionieren kann.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das gilt aber auch für die anderen Plattformen. Also die Leute haben meistens keine Lust auf generischen Partei-Content. Also das ist nochmal ein bisschen anders bei denjenigen von euch, die vielleicht auch Partei-Accounts machen. Da ist es erstmal Partei-Content, das ist ja sozusagen klar. Obwohl man natürlich auch da mit Personalisierung arbeiten kann. Aber wenn ich jetzt vor allem auf persönliche Accounts von Politikern oder auch von Aktivisten auf Social Media schaue, die Info oder das Video, das ich überall bekommen kann, warum soll ich mir das unbedingt bei Ricarda Lang anschauen? Also wenn ich den gleichen Post mache, den auch schon 10 andere gemacht haben, wenn ich das gleiche Video mit dem gleichen Inhalt mache, den auch 10 andere gemacht haben oder zumindest machen könnten, gibt es da relativ wenig Interesse dran. Das heißt, ich glaube immer zu überlegen, was biete ich für einen Mehrwert? Und dann muss der Mehrwert zu dem passen, wer du auch wirklich bist. Also wenn du sagst, ich mag das überhaupt nicht, mich über Leute lustig zu machen, ne, dann sollte ich nicht versuchen, das irgendwie zu meinem Brand auf X zu machen. Ne. Wenn du sagst, ich, keine Ahnung, rente überhaupt nicht gerne, sondern ich hatte es mal eine Zeit lang probiert mit so wütenden Videos, weil das ja ne, gerade die Hochzeit von Heidi Reicheneck, damals die Rede im Bundestag, sie war irgendwie die TikTok-Queen und dann hatten alle das Gefühl, jetzt müssen wir so Rants machen, wo wir mal richtig irgendwie abranten. Und dann habe ich das versucht. Und das hat total unauthentisch gewirkt. Das bin nicht ich von der Art. Ich rante auch, also ich reg mich mal über Dinge auf, ja, aber ich rante auch sonst nicht viel. Und dann hat es sehr schauspielerisch, sehr gespielt gewirkt. Und damit haben wir wieder aufgehört und haben halt wirklich geguckt, was passt zu meinem Charakter. Das heißt, einmal zu verstehen, warum nutzen Menschen eine bestimmte Plattform. Und wie gesagt, da gibt es, glaube ich, bei Instagram ganz unterschiedliche Bedürfnisse zu X. Dann, was für einen Mehrwert bietest du als Person? Warum sollten die jetzt nicht den Account Bündnis 90 Die Grünen anschauen, sondern Ricarda Lang? Und dann, was davon passt auch wirklich zu deiner Persönlichkeit, damit, wenn die Leute dich mal im persönlichen Leben treffen, sie nicht denken, ja, die ist ja komplett anders als im Netz, sondern das irgendwie auch zusammenpasst.
Ja, total. Du hast gerade schon Blue Sky angesprochen als eine Art grüne Wohlfühloase. Die Gegenseite schläft ja nicht. Ne? Julian Reichelt hat sofort reagiert und gesagt, hallo Blue Sky, wir sind jetzt auch hier. Erstmal ich bin froh, dass ein paar gelacht haben, weil ich habe auch tatsächlich geschmunzelt. Also so viel zum Thema Humor. Ein bisschen witzig ist es schon, oder?
Ja. Also ne, das Trolling ist was in den letzten Jahren Rechte ziemlich perfektioniert haben auf den sozialen Medien. Also und ich glaube, das ist auch ein Problem, das ist auch ein bisschen Hintergedanke bei meiner Arbeit, warum ich mich entschieden habe, Humor so stark einzusetzen. Einerseits, weil ich mich sehr wohl damit fühle, aber weil ich doch die Erfahrung gemacht habe, das ist nicht immer so. Also wir hatten eine Phase, würde ich sagen, eher Anfang der Nullerjahre, wo es oft progressive, also kenne ich auch viel aus Erzählungen, von euch waren viele noch nicht geboren, ich war geboren, aber jetzt auch noch nicht so super aktiv auf den sozialen Medien mit irgendwie 10. Aber da war das durchaus, dass so dieses mit Lebensstil zu arbeiten, mit Humor zu arbeiten, mit Persönlichkeit zu arbeiten, viele auch progressive Politiker gemacht haben. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich in den letzten 10 Jahren so ein Effekt eingeschlichen hat, dass einmal Rechte sehr, sehr bewusst sich auseinandergesetzt haben, auch aufbauend auf linken Theoretikern, die haben viel Gramsci gelesen, mehr als in der Zeit dann viele Linke das getan haben, sich mit Hegemoniearbeit, sich mit Kultur und dabei durchaus auch mit Kulturtechniken, die auf Humor basieren, auseinandergesetzt haben. Und dadurch ist dieses Bild entstanden von den wahnsinnig drögen, rechthaberischen Progressiven und den irgendwie ein bisschen abstoßen, aber leider manchmal auch unterhaltsamen Rechten. Ich weiß nicht, wem das so ging, aber mir ging das ehrlich gesagt total so, als ich das Video gesehen habe, wo Sohrab Mamdani das erste Mal bei Donald Trump zu Besuch war. Und Donald Trump sitzt da und dann fragt, wird Sohrab Mamdani von einem Journalisten gefragt, würden sie ihn nach wie vor als Faschisten bezeichnen? Und bevor Mamdani antworten kann, sagt Donald Trump, just say it, it's going to be easier for both of us. Und ich saß da und ich habe mich dabei ertappt, dass ich unterhalten war von diesem Video. Also ich fand das unterhaltsam. Und das ist natürlich ein totales Problem. Und ich glaube deshalb, ne, auch bestimmte Mechanismen, manche sagen immer von den Rechten kapern, das ist eigentlich Bullshit. Die Rechten haben progressive Kulturtechniken übernommen. Das heißt, für mich geht es nicht darum, die zu kapern, sondern eigentlich geht es darum, die zurückzuerobern.
Das ist eine sehr gute Zielsetzung. Ich würde einmal kurz bei den Social-Media-Kanälen bleiben. Blue Sky, wird das jetzt durch so einen Newsbyte, ist das eine PR-Nummer oder wird das jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen, bröckelt das ein bisschen oder anders brechen die Silos auf, dass man jetzt sagt, okay, Blue Sky ist eine progressive Plattform, X wird zunehmend mehr zu einer konservativ bis rechten Plattform. Gibt es halt die Möglichkeit, dass das wieder ein bisschen aufbricht, dass wieder ein bisschen mehr in den Dialog kommt, oder würdest du sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser Plattform?
Das wäre wünschenswert und ich benutze auch beides, also weil ich immer sage, wenn es die Chance gibt, dass sich Alternativen zu X etablieren, bin ich die Erste, die da am Start ist. Also ne, auch ich habe keine große Freude darauf, eine Plattform zu posten, die einem MAGA-Anhänger, der ein Survival of the Fittest predigt und wo es fragwürdige Handgesten dazu gibt von Elon Musk, also dem mehr Geld in seinen Taschen zu spülen. Das heißt, ich finde es sehr gut, auch daran zu arbeiten, Alternativen aufzubauen. Ob das jetzt dadurch kommt, dass Julian Reichelt eine Trollaktion macht, da würde ich so ein bisschen mein Fragezeichen dran machen, ja, weil wahrscheinlich haben die wenigsten Lust, mit Julian Reichelt zu diskutieren auf Blue Sky. Und ich hatte das auch weniger wahrgenommen als ein lasst hier mal die Grenzen aufbrechen, sondern halt ein bisschen ein Trolling von einer bestimmten Aktion. Das heißt, es ist eine Hoffnung und ich setze mich zum Beispiel durchaus auch dafür ein, im Haushalt für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden, was die Entwicklung von anderen alternativen Plattformen gibt. Also ich finde schon, es wird immer schnell gesagt, wenn es auch darum geht, können wir in Europa was Eigenes schaffen, dann wird da immer so ein bisschen der Kopf geschüttelt und gesagt, das ist ja ein total naiver Gedanke. Ja, aber natürlich dauerhaft Elon Musk irgendwie die Hand draufhalten zu lassen, wie wir diskutieren, ist halt noch naiver, weil wir damit eben zulassen, dass diese Tech-Oligarchen, ich habe die lange Zeit immer als Tech-Bros bezeichnet und ich finde das mittlerweile eigentlich schon wieder eine verharmlosende irgendwie Formulierung. Bei Tech-Bros denkt man so an seinen Chimp-Bro, den man irgendwie manchmal zieht, aber das sind wirklich oligarchische Strukturen. Also das ist der Versuch, kommunikative Macht, indem man die sozialen Medien dominiert oder sogar kontrolliert, politische Macht, die nehmen ja immer offensichtlicher Einfluss auf Wahlen, Elon Musk zum Beispiel mit der AfD, und finanzieller Macht mit riesigen Konzernen wie Amazon, die übrigens anders als Mittelständler hier in Europa überhaupt keine Steuern zahlen. Und das Ziel dabei ist, eine neue Welt zu schaffen. Eine Welt, in der wenige ultrareiche Männer sich untereinander die Macht aufteilen, ohne Rücksicht auf Verlusten, ohne Rücksicht auf Frauen, ohne irgendwelche Spielregeln. Und das ist aus meiner Sicht auch gerade die große Auseinandersetzung, in der wir uns befinden. Diese Männer haben gelernt, dass sie so reich sind, dass sie über dem Rechtsstaat stehen, dass sie über dem Gesetz stehen und damit auch, dass sie über der Demokratie stehen. Und wir werden in den nächsten Jahren beweisen müssen, ob sie damit Recht behalten oder ob wir zeigen können, dass am Ende Demokratien stärker sind als Tech-Oligarchen. Ich bin davon überzeugt, dass sie stärker sind, aber dafür müssen wir den Kampf um die Freiheit auch wirklich aufnehmen.
Jetzt muss ich davon den Hook wieder zu Humor und Authentizität bekommen. Ich gebe mir Mühe. Könnte ja erstmal kurz grundsätzlich werden. Politik ist an sich ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Politik ist ja sehr ernst. Ernste Themen, gerade aktuell, ernste Themen verlangen irgendwo auch ein bisschen nach einer gewissen Ernsthaftigkeit im Umgang. Ist Humor oder ein großes Maß an Humor in der Politik da überhaupt angemessen oder wünschen sich die Menschen nicht mit all ihrer Unsicherheit, mit all ihren Alterssorgen nicht eher hochprofessionelle und ernsthafte Politikerinnen, die ihnen auch ein Gefühl von Sicherheit geben? Das ist manchmal auch eine Gratwanderung.
Humor und Ernsthaftigkeit muss für mich kein Widerspruch sein, weil ich finde, dass wir als Politiker das, was wir machen, extrem ernst nehmen sollten. Das heißt aber nicht, dass wir immer uns selbst extrem ernst nehmen sollten. Und das ist für mich ein sehr großer Unterschied. Also ob ich sage, die Menschen, für die ich Politik mache, natürlich nehme ich die ernst. Ich finde übrigens ernster, als das gerade oft die Bundesregierung tut, wenn sie irgendwie die Leute dauernd als zu faul, zu arbeitsscheu, zu viel krank abtut. Und das heißt aber nicht, dass ich immer mit einem unglaublich ernsten Gesicht dasitzen muss und nur das, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt. Ich glaube, wenn ich Menschen begeistern will, das haben wir in den letzten Jahren schon stark gesehen. Wir waren lange Zeit auch als Grüne sehr fokussiert auf gegen rechts. Man kann dazu als Beispiel nehmen, und zwar sowohl im digitalen Raum als auch im analogen, den Europawahlkampf 2024, den ich ja auch als Parteivorsitzende mit zu verantworten hatte. Da war alles auf gegen rechts ausgelegt. Und ich war so eine Woche danach bei meiner Mama zu Hause auf der Schwäbischen Alb und dann meinte die zu mir, boah Ricky, ich werde nicht die AfD wählen, aber wir haben einfach keinen Bock mehr, dass ihr uns dauernd nur erzählt, wen wir nicht zu wählen haben. Wir wollen auch mal wieder hören, was ihr an unserem Leben besser macht. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt. Wir dürfen uns nicht in diesem Gegen verlieren und das heißt aber auch, wenn wir Menschen für ein Für begeistern wollen, ich glaube, dass das Leben sich für viele Leute gerade so ernst anfühlt, dass es dabei auch einen Moment von Freude braucht, dass es dafür auch einen Moment von Zusammenhalt braucht, dass es dafür auch einen Moment von ich will da mitmachen, Begeisterung. Und wenn wir uns anschauen, welche Politiker ja wirklich mit komplett unterschiedlichen Programmen, aber von im progressiven Lager innerhalb der letzten Monate gewonnen haben, dann war das Mamdani in New York, dann erleben wir gerade in Großbritannien sehr erfolgreiche Grüne, aber auch Cem Özdemir, der mit im britischen Grünen programmatisch eher wenig zusammen hat, aber da war immer ein Moment von Begeisterung, wofür man eigentlich sich einsetzt. Und ich glaube, deshalb die Freude zurückzubringen in die politische Kommunikation halte ich für extrem wichtig. Und da kann Humor eben auch ein zentraler Bestandteil sein. Das heißt natürlich nicht, dass ich das bei allen mache. Also wenn ich jetzt ein Video zur Situation im Sudan machen würde, würde ich nicht davor überlegen, okay, wie fällt mir da eine lustige Hook ein, weil es irgendwie einfach komplett eigenartig und unpassend wirken würde. Aber bei vielen Themen geht es eben doch, da ja eigentlich mit Humor auch wieder Freude am Politikmachen zu schaffen.
Du hast gerade angesprochen, dass man zwar die Menschen ernst nehmen sollte, aber vielleicht sich selbst nicht unbedingt immer. Würdest du sagen, dass Selbstironie wahrscheinlich die schönste Form der Ironie oder die schönste Form des Humors ist und die auch am besten über Social Media funktioniert?
Für mich persönlich total. Ich würde aber auch da wiederum sagen, das zu finden, was zur jeweiligen Person passt. Also was natürlich an Selbstironie das Sympathische ist, ist einmal, dass ein Moment von Selbstreflexion im besten Falle dabei ist. Also ich stelle mich ja nicht vor die Kamera und sage, oh, ich bin so ein Depp, ich bin so ein Loser, sondern ich versuche ja schon irgendwie auch real Dinge rauszuarbeiten, wo ich vielleicht sage, ey, da kann ich besser werden oder auch kritisch zu reflektieren, meine Zeit als Parteivorsitzende und das aber halt nicht immer mit so Schelte, Schande über mein Haupt, sondern irgendwie mit einem lustigen Ansatz. Und da habe ich schon das Gefühl, das funktioniert gut, weil A, Menschen mittlerweile ein Bild von Politik haben, wo sie das Gefühl haben, Selbstkritik existiert da gar nicht mehr, dass jemand Verantwortung für Fehler übernimmt, existiert gar nicht mehr, dass jemand bereit ist, Dinge zu verändern, existiert gar nicht mehr. Und das kann man damit sehr gut aufbrechen und auch so ein Level an Selbstreflexion zeigen. Und man verhindert natürlich auch, dass man so ein bisschen die unsympathische Person ist, die immer nur auf andere zeigt. Und das ist natürlich, weil du vorher über schmalen Grat auch geredet hast oder so eine Gratwanderung, da steckt natürlich bei Humor immer mit dabei, wenn ich mich über andere Leute lustig mache, wie mache ich das auf eine Art und Weise, wo ich trotzdem Respekt vor einer Person habe. Und ich finde, das geht total. Jeder von euch wird das in seinem eigenen Freundeskreis kennen. Also ich mache mich dauernd über meine Freunde lustig. Und das heißt meistens nicht, dass ich sie entweder gar nicht mag oder dass ich ihnen gegenüber keinen Respekt habe. Aber das im Politischen ist natürlich eine Gratwanderung. Wann wird es verächtlich? Wann wird es, dass ich die Person als solches angreife? Und das ist ja ein politischer Stil, der Gräben aufmacht, die irgendwann unüberwindbar werden. Also wenn das Gefühl entsteht, keine Ahnung, wenn Markus Söder und ich irgendwann im Raum sitzen, dann implodiert die Welt. Ist nicht passiert, haben wir schon mal gemacht im Dezember. Aber das wäre, glaube ich, ein Problem für die politische Kultur in diesem Land, die ich nicht sinnvoll fände. Deshalb ist das für mich eine gewisse Gratwanderung, Humor mit Respekt und nicht Verächtlichmachung einer Person. Und ich würde aber auch sagen, dass beim Humor gucke, was jeweils zu Personen passt. Also wenn jemand von sich aus eher sarkastischer, ironischer Mensch ist, dann passt das total gut. Wenn das jemand nicht ist, dann passt das nicht. Aber es kann auch ganz andere Beispiele geben. Also ich würde mal zwei rauspicken. Ich finde Johann Wadephul, den Außenminister, der hat einen Social-Media-Auftritt, wo man nicht denkt, ah, der sitzt bestimmt wirklich jeden Abend da und scrollt durch TikTok und schaut sich diese Trends an, sondern es ist offensichtlich, dass er es nicht tut, dass er damit irgendwie so einen Moment des Fremdelns hat. Das Fremdeln wird aber nicht übertüncht, sondern es wird sogar relativ offen thematisiert, aber nicht auf eine irgendwie verächtliche Art, sondern auch so eine sympathische. Er wirkt halt eher wie so der Onkel, der aus Nettigkeit seinem Neffen gegenüber mal einen Trend mitmacht und dabei wahnsinnig sympathisch und schafft noch politische Inhalte rüberzubringen. Das passt da total gut. Philipp Amthor ist ein anderes Beispiel, der erkannt hat, das, was von ihm als Rolle öffentlich gezeichnet wird, das nicht zu bekämpfen, ne, und nicht plötzlich sich anzuziehen, als wäre er real, ich glaube, wir sind gleich alt, 32, sondern einfach bei dem zu bleiben, worüber Leute sich zu machen, daraus eine Rolle zu machen. Also auch hier gibt es nicht das Patentrezept, aber es sollte zur Person passen und es sollte nicht verächtlich gegenüber dem anderen sein.
Also Authentizität, ein wichtiges Stichwort. Jetzt sitzen ja hier im Raum viele Social-Media-Managerinnen, die auch Kommunikation für andere machen. Deswegen ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit man Humor auch kommunikativ strategisch einsetzen kann und inwieweit man auch humorvoll sein kann, wo es vielleicht an Stellen auch nicht ganz authentisch ist. Mhm. Oder anders gefragt, inwieweit kann ein gutes Team einen eigentlich nicht so humorvollen Politiker oder eine Politikerin trotzdem humorvoll dastehen lassen?
Das geht auf jeden Fall. Ich fand ganz interessant, das war noch, wo Instagram und TikTok eine geringere Rolle gespielt haben. Das heißt, nicht alles lässt sich auf heute übertragen. Aber 2021 die Wahlkampagne von Olaf Scholz. Ich weiß nicht, wer von euch Karline Mohr kennt. Das ist eine Kommunikationsberaterin, die war damals in der SPD-Parteizentrale und hat das mir schon erzählt und auch schon auf Bühnen erzählt, dass sie damals reingekommen ist und dann wohl Wolfgang Schmidt, der damals, was war denn da? Noch nicht da, und noch nicht Kanzler,
Finanzministerium,
Chef, aber, genau, Staatssekretär. Ja, stimmt, im Finanzministerium, Staatssekretär, aber so ein bisschen auch die linke Hand von Olaf Scholz, dass der beim Abendessen zu ihr meinte, deine Aufgabe hier ist, Olaf Scholz zum Leuchten zu bringen. Und sie meinte, okay, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, also ich werde nicht unterschätzt, aber das ist denen damals dieses etwas murrige, überernste mit einem gewissen Augenzwinkern zu verbinden. Was das, glaube ich, voraussetzt, und jetzt sitze ich hier vor vielen Leuten, die aktiv die Social-Media-Arbeit machen, eigentlich würde ich mir fast wünschen, ich würde für Politiker sitzen, die diese Social-Media-Arbeit nachher auch nutzen, ne? Weil das ist eher ein Punkt, den man denen sagen muss, Vertrauen. Also du brauchst Vertrauen in die Leute. Die Leute müssen in der Lage sein, dich nachvollziehen zu können. Das setzt übrigens auch Zeit voraus. Ich verbringe mit Luna, die ja vorher auch schon gesprochen, die man Social Media macht, einfach auch verdammt viel Zeit. Und wir reden über Dinge und wir reden über Politik. Also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt viele Bundestagsabgeordnete, die reden mit ihrem ganzen Team über die politischen Inhalte und zwischendrin darf dann nochmal die Social Media Person für 5 Minuten zum Film reinkommen. Wo ich sage, wie soll die denn wissen, wer du bist, was deine Ziele sind, was deine Sorgen sind, was deine Prioritäten sind? Und das heißt auch, mich auf Dinge einzulassen, ne, mit denen ich mich nicht automatisch wohlfühle. Man muss Grenzen setzen können und die müssen auch von Teams akzeptiert werden. Also wenn jemand wirklich sagt, nein, ich fühle mich da wirklich einfach scheiße dabei, dann merkt man es der Person im Video auch an. Aber ich finde es schon immer faszinierend, wo ich mir denke, ihr stellt Menschen ein, also ihr habt euch für Leute entschieden, sie einzustellen. Ihr bezahlt Menschen aus eurem Budget, das geht ja von eurem Budget ab. Und ihr beschäftigt diese Leute und wollt ja auch, dass sie ihren Job machen, ne? Aber ihr gebt ihnen überhaupt nicht die Möglichkeit, ne? Und da braucht es einfach einen Vertrauensvorschuss, gerade wenn man vielleicht auch bestimmte Mechanismen nicht kennt. Weil der Unterschied zu meinem Referenten für den Ausschuss für Arbeit und Soziales ist, dass deren Arbeit macht, das versteht jeder Bundestagsabgeordnete, weil er diese Arbeit selbst auch macht. Bei Social Media verstehen es die Bundestagsabgeordneten manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann muss ich eben auch in was vertrauen, was ich selbst nicht so machen würde. Aber dafür stelle ich mir auch Leute ein. Wenn die einfach gleich sind wie ich, dann müsste ich sie auch nicht extra dafür einstellen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also versucht Vertrauen zu euren Chefs aufzubauen. Aber ich sag's auch euren Chefs gerne nochmal, vertraut euren Mitarbeitern.
Wie viel von humorvoller Kommunikation? Danke erstmal. Wie viel von humorvoller Kommunikation geschieht planvoll? Wie viel geschieht spontan? Also ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was vor, ich glaube, 2 Jahren viral gegangen ist. Das war, glaube ich, auch einer der ersten, damals warst du noch Parteivorsitzender, einer der ersten wirklich lustigen Sachen, die du nach langer Zeit gepostet hast. Ich fand das auf jeden Fall damals unfassbar witzig. Und ich dachte mir, okay, kann man sowas planen? Ich meine, das war ja wahrscheinlich nicht gestellt, sondern hast du irgendwie dieses Foto gesehen und hast gedacht, oh, das hat auf jeden Fall Meme-Potenzial? Oder wie ging die, wie lief das da?
Nee, das war schon Meme und zwar ein Meme von Rechten.
Also, ach so, ist das okay.
Entstanden, ne? Das war, also ich glaube, es kamen damals ein paar Dinge zusammen. Das war, lass es irgendwie 12 Tage vor meinem Rücktritt sein, also war eine Phase, wo es mir nicht so super gut ging. Und damals sind so ein bisschen 2 Dinge zusammengekommen. Und das eine war, ich bin mit 28 zur Parteivorsitzenden gewählt worden. Und ich glaube, ich habe am Anfang ganz große Ängste gehabt oder gar nicht so sehr ganz zu Beginn, sondern vielleicht eher nach so 1-2 Jahren, als es für die Grünen auch immer schlechter lief, dass ich als zu jung wahrgenommen werde, zu links wahrgenommen werde, zu unernst wahrgenommen werde. Und habe dann ganz, ganz viel Zeit investiert darin, als ernstzunehmende Politikerin wahrgenommen zu werden. Ich erinnere mich sogar noch daran, dass ich mal ein Treffen hatte mit meinem Team, so ein Profilbildungstreffen, was wir dann immer mit den Presseleuten, den Social-Media-Leuten, meinem engen Team gemacht haben, würde ich auch übrigens sehr empfehlen. Und da war eins unserer Ziele, als Politikerin ernst genommen zu werden. Also das hatten wir damit sogar explizit gesagt, weil so große Angst da war, das nicht zu werden. Und in diesem Versuch zu beweisen, wer ich nicht bin, habe ich aber irgendwann verloren, wer ich bin. Und das war was ich auch zurückgemeldet bekommen habe, teilweise von Freunden in der Partei. Ich glaube, Tim habe ich hier vorher schon 10 gesetzt. Ich weiß, wir hatten irgendwann mal ein Gespräch, wo ich so meinte, oh man, die Ricarda, die ich irgendwie kenne, die erlebt man gerade öffentlich gar nicht mehr. Aber auch sogar konservative Journalisten, mit denen ich mal Abend essen gegangen bin, ja. Die dann danach zu meinten, oh Frau Lang, Sie sind ja total witzig. Das hätte ich ja gar nie gedacht. Also wo ich so gemerkt habe, ganz viel von mir kommt nicht mehr außen an. Und es war eine Phase, wo wir als Grüne so ein bisschen der Punching Bag der Nation waren. Gerade den Ostwahlkämpfen, Kretschmer hier in Sachsen, ich stehe da gerade in Dresden. Und da war so ein bisschen die Frage, wie gehen wir damit um? Und wir haben lange Zeit probiert, einen Umgang zu finden, den ich so den Michelle Obama-Weg nennen würde. Also when they go low, we go high. Wenn die im Dreck wühlen, dann stehen wir da einfach drüber. Und wer wahrscheinlich ganz schön in der Weltpolitik zu machen, wo das funktioniert, aber in der Welt leben wir nicht. Sondern real hat es bei mir und ich würde auch sagen bei der Grünen Partei als Ganzem geführt zu linke Wange, rechte Wange. Also wenn mir jemand auf die linke Wange haut, dann halte ich auch noch die rechte hin. Die Gegenbewegung war dann so ein bisschen damals rund in den bayerischen Wahlkampf gegen Söder, dass wir immer gesagt haben, wie schlimm das für die Demokratie ist. Und gesagt haben, das ist ganz furchtbar für die Demokratie und für die Spaltung im Land und so ein Problem. War Markus Söder ziemlich scheißegal. Also, ne, und die Leute, man konnte ihnen auch noch 10-mal sagen, dass Markus Söder Demokratie schadet. Ja, wussten irgendwie auch alle, aber es war auch eine sehr lehrerhafte, eine sehr moralische Position. Ihr müsst jetzt für das Gute in der Demokratie wählen. Und ich habe so ein bisschen Ausweg daraus gesucht. Und dann kam damals, war dieser Wahltag, wir sind da in Sachsen ganz knapp über 5% gekommen, aber gleichzeitig kamen auch die Nachrichten rein mit Thüringen, dass wir da unter 5% gegangen sind, was wirklich schlimm war. Ihr habt ja gerade über Ostdeutschland auch schon geredet. Und dann ging dieses Foto überall in rechten Kreisen, gerade auf X, aber auch bei anderen Plattformen rum mit so mehr Prozente als die Partei hat. Was lustig ist, weil es ein alkoholfreies Bier war. Leider. Ich hätte gern Alkohol getrunken an diesem Abend, aber hatte noch Interviews. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, ich meine, wie crazy. Das ist ein Bild, auf dem ich was mache, was wahrscheinlich von Millionen von Menschen mal am Sonntagabend machen, ein Bier zu trinken. Keine verrückte Sache. Und da war der Moment, das lasse ich mir nicht mehr gefallen und habe dann diesen Rückschlag. Das ging dann aber sehr schnell. Ich habe das Social-Team angerufen, damals noch in der Bundesgeschäftsstelle, habe gesagt, weil ich kann leider nichts Technisches. Deshalb bin ich auch auf Vertrauen aufs Team angewiesen. Das hilft vielleicht dabei, weil man nichts nicht selber machen lassen kann. Und habe denen dann gesagt, könnt ihr ein Meme daraus machen. Und dann ist das entstanden. Und am Anfang war ganz vieles ungeplant. Also diese erste Zeit nach dem Rücktritt, da hatte ich ja auch gar kein Team mehr plötzlich. Ne? Also das war ja, ich hatte eine Person noch im Bundestag und dann eine relativ lange Zeit, wo ich so ein bisschen meinen eigenen Weg so durch die Welt gestolpert bin und habe natürlich aber in der Zeit auch gemerkt, was funktioniert, was resoniert ganz stark. Mittlerweile ist es natürlich schon so, wie gesagt, wir machen alle halbe Jahre einen Profilbildungstermin, wo wir uns wirklich überlegen, wer will ich als Politikerin sein und was muss damit reinkommen. Die besten Witze entstehen aber trotzdem meistens noch spontan.
Und ein Witz, der bestimmt nicht spontan war, war das hier, eine Hommage an das Bild. Das heißt, man fragt sich ja immer, als Komödiant kann man den gleichen Gag 2-mal machen. Aber wenn es quasi eine offene Anspielung ist und alles verstehen, dann ist es natürlich umso schöner.
Aber aber das war tatsächlich spontan. Also nicht, dass ich den Marathon gelaufen bin, das war schon ein bisschen geplant. Aber dieses Bild, weil das war so, man kommt dann beim Marathon Hannover, war das so, man läuft durchs Ziel und dann kommt so eine Art von Fressmeile, wo man so ganz viel essen und eben auch alkoholfreies, was war das denn? Da stand unfassbar viel Werbung dafür. Es war nicht das Gleiche, das andere war ein sächsisches Bier. Das war irgendwas, was, glaube ich, in Hannover eine Brauerei hat. Und dann kriegt man das in die Hand. Und dann stand ich danach da mit dem Social-Media-Mensch von Billet Onay. Ich weiß nicht, ob der auch hier ist. Ich glaube nicht, sonst würde er jetzt irgendwie ausschreien. Der ist leider nicht hier, von Billet Onay und vom Oberbürgermeister in Hannover. Und der meinte dann so zu mir, das sieht ja fast aus wie damals das Bild in Dresden. Ne? Und dann meinte ich, ah ja, klar, stimmt. Und dann haben wir es eben miteinander verbunden, weil da auch schon die ersten Nachrichten reinkamen, wo mir sehr liebenswerte Menschen erklärt haben, dass eine Zeit von 2:26 wirklich unfassbar langsam ist und ein halber Marathon auch einfach nur ein halber Marathon ist und wie man immer nur halbe Sachen machen kann. Und habe ich dann gedacht, das ist wieder so ein Level von Absurdität, da kann man wieder die gute Bierflasche ausgepackt
werden. Auf jeden Fall, hat auch super gut funktioniert. Als leider total humorlos gilt ja unser Bundeskanzler. Also ich will ihm so einen gewissen großväterlichen, sauerländischen Humor gar nicht absprechen, aber was ihm auf jeden Fall fehlt, ist jede Form von Selbstironie. Mhm. Ich glaube, das ist einer der letzten, die einem einfällt. Oder ich meine, du kennst ihn besser als ich. Würdest du der Analyse zustimmen?
Ja, er ist im persönlichen Gespräch deutlich respektvoller und freundlicher, als das, glaube ich, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Fand ich übrigens auch interessant. Ich war ja gleichzeitig mit Omid Nuripur Parteivorsitzenden. Wir haben uns da immer wieder zu dritt getroffen, weil ihr als Parteivorsitzende. Und es gibt, glaube ich, so bestimmte Cues, die viele junge Frauen kennen, in Gesprächen mit mehreren Männern, dass zum Beispiel immer der Mann als erstes angesprochen wird. Oder dass während dem Reden immer der Mann angeschaut wird. Und das war bei ihm tatsächlich nicht so. Also es war ein Gespräch vollkommen auf Augenhöhe. Der fand Dinge gut oder blöd, die ich gesagt habe. Der fand Dinge gut oder blöd, die Omid gesagt hat. Das finde ich immer bei ihm ganz spannend, weil er wirklich sozusagen, sobald es um den öffentlichen Auftritt geht, so ein Fettnäpfchen-Detektor hat, fast wie so einen eingebauten, wenn es um Frauen geht. Also ist irgendwie so, das Wort Frauen kommt auf und er sieht ein Fettnäpfchen und ist so, Anlauf, let's go. Was ich spannend finde, weil ich das habe ich im persönlichen Gespräch wirklich nicht so wahrgenommen, den eher nicht arg humorvollen und vor allem jetzt auch nicht arg selbstkritischen, weil wie gesagt, Selbstironie setzt schon eine Form von Selbstdefinition voraus, habe ich schon wahrgenommen. Ich finde aber den Umgang mit Friedrich Merz gerade gar nicht so einfach tatsächlich. Ich hatte am Freitag eine Rede gehalten im Bundestag, wo ich ihn kritisiert habe und ihm einen Tweet vorgehalten habe, den er 2024...
Umfragewerte, ne?
Genau, wo er damals gesagt hat, wenn ein Kanzler so schlechte Umfragewerte hat, nichts daran ändert, dann ist das respektlos gegenüber Völkern. Und dann gefragt, ratet mal, und dann war es eben Friedrich Merz und dann das gegenübergestellt habe und so ein bisschen Zeit umgegangen mit der Bevölkerung. Und was ganz spannend war bei dem Video, das wir dazu gemacht haben, waren zwei Dinge aus meiner Sicht. Das erste, dass wir immer darüber reden, Social Media ist so ganz, ganz schlimm, was Blasenbildung angeht. Also dass immer gesagt wird, auf Social Media gibt es eine ganz, ganz schlimme Blasenbildung. Überall anders ja nicht. Also ne, das ist überall haben wir den tollen, fast schon habermesianischen, offenen Diskussionen und Diskurs. Nur auf Social Media gibt's Blasen. Das ist natürlich aus sich heraus schon mal ziemlicher Schwachsinn, weil wenn ich einen Gastbeitrag in der FAZ schreibe, dann erreiche ich damit auch nicht die breite Bevölkerung, sondern erreiche ich FAZ-Leser, was ein bestimmter Teil dieser Gesellschaft ist. Wenn ich mir Stammtische anschaue, war es auch nicht immer so, dass da alle zusammen saßen, sondern dass es bestimmte Grüppchenbildungen gab. Und aus meiner Sicht ist Social Media nicht immer, aber durchaus auch in der Lage, Blasen zu durchbrechen. Ne? Das war jetzt bei der Rede so, dass die mittlerweile irgendwie über 3,5 Millionen Views hat und dass ganz viele Leute drunter geschrieben haben, boah, ich halte nichts von den Grünen oder fand sie immer doof, Frau Lang, aber hier haben sie irgendwie einen Punkt. Das ist der positive Anteil. Gleichzeitig haben auch ganz viele drunter geschrieben, ja, stimmt, die trifft's auf den Punkt, weil diese Politiker, das sind halt alles irgendwie Schweine. Oder ja, stimmt, und im März muss man jetzt einfach nur vom Hof jagen und weg mit denen allen da oben. Und das ist, finde ich, gerade insgesamt für die Oppositionsarbeit eine Herausforderung. Die Regierung macht vieles sehr schlecht. Und normalerweise ist es eine klassische Oppositionsaufgabe, zu sagen, die Regierung macht vieles schlecht, schaut mal, und wir könnten es besser. Den ersten Teil müssen wir gar nicht mehr machen. Die Leute haben eh schon kein Vertrauen in diese Regierung. Das Problem ist, sie hatten auch kein Vertrauen in die Regierung davor und sie haben sehr wenig Vertrauen, dass danach etwas kommen wird im demokratischen Spektrum, was es besser macht. Und deshalb finde ich, diesen Grad zu finden, ne, die Regierung zu kritisieren. Ich würde nichts davon halten, dass wir als Opposition jetzt aus falsch verstandenem Demokratieschutz sozusagen die mit Samthandschuhen anfassen, aber nicht in dieses Bild von Untergang, es kann gar nicht mehr besser werden, das sind alle Verräter einzusteigen. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, es haben viele dann auch drunter gekommentiert unter dieses Bild, nicht der Großteil, aber manche dann irgendwie mit, ja stimmt, und deshalb geht nur noch die AfD oder so, da einfach nochmal drauf zu reagieren, ein Antwortvideo drauf zu machen, wo ich erkläre, erstens, warum die AfD für Beschäftigte wirklich letzte Partei ist, ich erlebe die ja jeden Tag im Bundestag, gegen Mindestlohne, gegen Tarifbindung, gegen mehr Mitbestimmung, also wirklich sozial, das ist das komplette Gegenteil, das ist keine Alternative für Arbeitnehmer, sondern eine Katastrophe für Arbeitnehmer, aber ich glaube, dem muss man sich schon bewusst sein, wenn man auch mit Zuspitzung arbeitet in der politischen Kommunikation auf Social Media, dann trägt man auch eine Verantwortung dafür, das dann inhaltlich zu füllen, darauf einzugehen, Dinge einzuordnen, zu erklären und nicht einfach nur bei dieser dauerhaften Armageddon-Stimmung dabei zu sein, die wir gerade haben, weil ich kann ehrlich gesagt gerade, wenn ich auf X schaue, ist am schlimmsten, aber auch bei anderen sozialen Medien, diese Untergangsstimmung wirklich nicht mehr ertragen.
Ist vielleicht, um nochmal auf die märzische Humorlosigkeit zurückzukommen, vielleicht das auch einer der Gründe, warum er neben seiner inhaltlichen Politik, aber einer der Gründe, warum gerade er als Person, er ist ja schon unfassbar unbeliebt in das Amt gestartet als Kanzler, das ist ja, unterscheidet ihn ja von den meisten anderen Bundeskanzlern in der Geschichte, dass er einfach als Projektionsfläche dieser humorlose Merz einfach so viel Zorn auf sich zieht, dass er, also er macht sich ja auch selber zu einer wandelnden Zielscheibe. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel, und zwar, diese Eiergeschichte, das ist ja irgendwie, das macht den Leuten ja umso mehr Spaß, weil sie halt wissen, dass er sich da so drüber ärgert. Und dann, das zieht man doch dann an, oder?
Klar, natürlich. Also ich glaube, das merkt man, wenn Leute reagieren auf bestimmte Dinge, dass das natürlich sozusagen in Leuten noch mehr hervorruft. Also das habe auch ich gemerkt früher, wenn ich sehr viel stärker irgendwie darüber gesprochen habe, welche Verletzungen auch Hate Speech mehr hervorrufen, dass es bestimmt einen Teil davon gab, der sich davon nur noch angestachelt gefühlt hat. Also der gesagt hat, geil, die spürt das richtig. Mhm. Also so eine eigentlich Form auch von gewisser trauriger Selbstwirksamkeit. Ich glaube, bei ihm sind es zwei Dinge. Das erste, und auch da bin ich wieder ein bisschen hin und her gerissen, wie damit umgehen, ist so eine gewisse Form von Ungeschicklichkeit, dass er, na, ich habe das jetzt Fettnäpfchen-Diktator genannt beim Thema Frauen, das hat er bei bestimmten Themen und das ist ja auch sowas, ja, wenig Impulskontrolle. Da muss ich sagen, erstmal sind mehr Politiker sympathisch, die sagen, was sie denken. Also ich finde, und dann ist ja auch, gibt's ja auch eine gewisse Ambivalenz, würde ich sagen, in der öffentlichen Debatte. Bei Olaf Scholz haben sich alle beschwert, dass der zu roboterhaft kommunizieren würde, dass der zu schablonenhaft kommunizieren würde, dass er nie zeigen würde, was er eigentlich denkt. Und jetzt bei Merz sozusagen regt man sich darüber auf, dass er zu wenig kontrolliert ist. Ich würde sagen, wir brauchen grundsätzlich eine höhere Fehlertoleranz in dieser Gesellschaft. Also wenn wir authentischere Politiker wollen, dann dürfen wir auch nicht wieder gegen jede Aussage im Kreis springen. Dann darf man nicht jede Aussage immer als die schlechtmöglichste interpretieren. Und dann darf ich auch nicht, wenn mal jemand einen Fehler macht, irgendwie den dann vom Hof jagen. Was bei Merz natürlich das Ding ist, ist das nicht das Hauptproblem, dass man sich das sagt, was er denkt, sondern halt, was er denkt. Und das ist an vielen Stellen, ich glaube, daher kommt viel an den Sympathiewerten gerade. Viele Menschen haben eben das Gefühl, dass er auf sie runterschaut. Das ist, na, Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Wie will ich einem Menschen vertrauen, der mir dauernd das Zeichen gibt oder Signale gibt oder es auch ganz offen ausspricht, dass er mir nicht vertraut? Wie will ich, wenn wir jetzt gerade über Reformen reden und über Zumutungen, und auch ich bin der Meinung, diesen Weg, den eher auf die SPD geht, zu sagen, alles kann bleiben, wie es ist, das kann es auch nicht sein. Wir werden auch über Reformen und Zumutungen reden müssen, ne? Aber wie will ich dafür gewonnen werden, wenn man nicht sagt, das machen wir, weil wir ein gemeinsames Ziel haben und weil ihr was dazu beitragen könnt, weil ihr ganz viel mitbringt auf dem Weg dahin, sondern das machen wir, weil ihr alle richtig faul seid. Das machen wir, weil ihr sonst ja alle nur zu Hause rumhängt und krank feiert. So kann ich niemand überzeugen. Ich glaube, dieses Herabblicken ist das größte Problem von Friedrich Merz. Und die Menschen werden, also ich kann kein Land zusammenführen, auf das ich herabblicke. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und auch dafür ist Social Media übrigens eine Chance, finde ich, in der Kommunikation. Augenhöhe wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. Natürlich habe ich trotzdem noch einen Account, dem Leute folgen und der größer ist als manche andere. Aber es können Gespräche entstehen. Ich kann auf Dinge eingehen von Leuten, die sagen, oh, ich hätte nie gedacht, dass sie darauf hier irgendwie öffentlich antworten, dass sie darauf eingehen. Ich kann auf Petitionen aufmerksam gemacht werden. Also im besten Falle baut Social-Media-Kommunikation Hürden ab und schafft Augenhöhe. Im schlechtesten Falle, und dafür ist Friedrich Merz das beste Beispiel, zeigt sie halt nur, dass man die Leute nicht ernst nimmt.
Aber wenn du jetzt deine Kommunikationsberaterin wärst, was würdest du ihnen raten? Also, nee, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, also mach dich mal locker, das würde ja auch nicht zu seinem Image passen. Also es ist ja auch, du musst, also wie du schon sagtest, Authentizität, das, die Kommunikation muss ja auch zu dem Produkt passen. Ne? Und das, wie kann man denn das Produkt Friedrich Merz besser verpacken?
Ich würde ihm erstmal empfehlen, und das würde gar nicht auf Social Media passieren, weil das ja nicht zu trennen ist. Also die Art, wie er kommuniziert, liegt darin, dass er eigentlich, glaube ich, der Überzeugung ist, ich habe es geschafft im Leben, weil ich so ein krasser Typ bin und so viel gearbeitet habe und so fleißig bin und so intelligent bin. Und alle, die es nicht geschafft haben, in meiner Definition von schaffen, ich würde sagen, jemand, der als alleinerziehende Mutter, als Sozialarbeiterin arbeitet und da um die Runden kommt, hat vieles geschafft. Aber der hat das nicht geschafft, weil er eben nicht gut genug ist, weil er nicht, fleißig genug ist, zu faul. Das heißt, ich würde ihm empfehlen, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, zu diesen Leuten zu gehen, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Also ich habe das jetzt gemacht, ich glaube, Luna hatte das vorher auch erzählt, dass wir ein Format machen, wo ich nicht Besuche in einem Krankenhaus mache für irgendwie 30 Minuten und wir schütteln einmal die Hände, sondern eine Schicht komplett mitarbeite. Oder bei dem Paketdienst eine Schicht komplett mitarbeite oder mich mit einer Pflegefamilie treffe und dann auch wirklich auch mit 3 Stunden oder 2 Stunden oder so mit denen unterhalte und auf die Punkte eingehe. Und das würde ich Friedrich Merz empfehlen, überhaupt mal ein Verständnis aufzubauen, für welche Menschen er Politik macht. Und das dann nachher wiederum in Social-Media-Kommunikation übertragen. Das heißt übrigens nicht, dass man anfangen muss, die Menschen zu imitieren. Das finde ich dann auch manchmal unangenehm, wenn man so das Gefühl hat, bei Social-Media oder auch in der politischen Kommunikation, ne, wir Grüne kriegen ganz oft den Vorwurf, wir sind zu abgehoben und irgendwie alles keine Handwerker und dann kommen die Leute immer noch mal um die Ecke, ja, aber mein Großvater war mal Handwerker und deshalb bin ich das ja eigentlich auch und lassen sich dann noch 10-mal irgendwie mit einem orangenen Helm auf eine Baustelle fotografieren. Ich werde als Ricarda Lang auch nicht Bauarbeiterin, wenn ich noch 10 Fotos von mir auf einer Baustelle mache. Es geht aber auch gar nicht darum, Authentizität muss nicht Mimikry sein. Ich muss etwas nicht selbst erlebt haben, um dafür Politik zu machen, aber ich muss mich dafür interessieren. Ich muss es verstehen. Ich muss darauf eingehen. Ich muss eine Empathie dafür haben. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Nicht Mimikry, ich werde nicht plötzlich Bäuerin oder Bauarbeiterin, aber ein ernsthaftes Interesse und Empathie. Und das wäre eigentlich das, was ich Friedrich Merz am meisten habe. Gehen Sie mit Menschen, reden Sie mit Menschen und schauen Sie, dass Sie mal eine Empathie aufbauen für die Menschen, für die Sie Verantwortung tragen in diesem Land.
Kommen wir zurück zum Humor, weil Humor kann ja auch manchmal schief gehen. Hast du schon mal einen Gag so richtig in den Sand gesetzt? So einen Tweet oder Post, den du nachher löschen musstest und dich entschuldigen musstest?
Muss ich gerade überlegen. Ja, ich fand mal einen, ich glaube, den habe ich nicht gelöscht und ich habe mich auch nicht entschuldigt. Aber da dachte ich selbst, so ist so ein bisschen an der Grenze. Da hatte Markus Söder mal wieder irgendwas über die Grünen geschrieben und dann habe ich ihm den Google-Link zu Psychotherapiepraxen in München drunter gepostet. Da war ich selbst so ein bisschen so, ich glaube, jetzt Markus Söder verträgt auch harte Kritik, also nicht jetzt aus seiner Empfindlichkeit heraus, aber es ist natürlich für den Umgang, den wir eigentlich mit dem Thema psychische Gesundheit und psychische Krankheiten haben sollten, nicht so sinnvoll, das als so eine Art von weil Menschen, die tatsächlich psychotherapeutische Hilfe brauchen, übrigens gerade krasser Kampf darum, dass deren Honorare nicht gekürzt werden, also dass wir nicht noch weniger Plätze haben. Da habe ich im Nachhinein gedacht, da habe ich in dem Versuch, Markus Söder zu treffen, eine ganz andere Gruppe getroffen und die dann irgendwie so ein bisschen zum Butt of the Joke gemacht, die eigentlich halt überhaupt nicht als Witz behandelt werden sollten, weil mentale Gesundheit ist alles, aber kein Witz.
Wie man nicht als politischer Clown endet.
das haben wir gar nicht abgesprochen.
Du hast ihn jetzt schon so oft genannt, das war mir auch klar, dass er jetzt in den Slides irgendwann vorkommt. Aber ja, das ist ja lustig gemeint. Findest du es lustig?
Manchmal schon. Also Markus Söder hat bei mir auch diesen Effekt, den ich vorher benannt habe.
Den Trump-Effekt.
Trump-Effekt klingt jetzt so, also ich würde wirklich bei aller Kritik, die ich an Markus Söder habe, ich würde ihn niemals mit Donald Trump vergleichen.
Nein, aber dieses Polit-Tainment.
Ja, und dieses Unterhalten-Sein, obwohl man es eigentlich nicht sein will, das habe ich bei ihm durchaus, das kann ich nicht leugnen. Und ich finde auch, ich finde es falsch, einfach nur zu sagen, oh mein Gott, was für ein Depp. Weil ich meine, wir haben hier das Thema irgendwie, wie erobern wir den digitalen Raum zurück. Man muss schon sagen, Politik in öffentlichen Plattformen und auch, ich will gar nicht sagen nur dort, also ich finde auch in Talkshows erlebe ich das, ist in den letzten Jahren stärker Entertainment geworden. Das kann man sehr, sehr kritisch sehen und auch ich sehe Teile davon sehr kritisch, weil sie finden nicht immer zu so einer Politik führen, wo überhaupt nicht mehr über die Inhalte geredet wird, sondern nur noch über wer versteht sich eigentlich mit wem, wer kommt mit wem gut klar. Aber es ist ja schon eine Entwicklung, die man nicht ganz außen vor lassen kann, weil wir ja auch einfach nicht nur mit anderen Politikern konkurrieren. Ich glaube, viele denken immer, wenn es darum geht, ich bin auf Social Media unterwegs, ich konkurriere dann mit Markus Söder oder ich konkurriere mit Friedrich Merz. Ja, einen großen Teil der Zeit konkurriere ich mit Netflix oder konkurriere ich mit irgendwie der Hafti-Doku oder damit, dass die Leute halt was trinken gehen oder einfach eine geile Zeit haben, statt Politik zu machen. Ne? Kann man auch eine sehr gute Zeit haben, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und das heißt, ich muss ja schon einen Punkt in einer sehr schnelllebigen Welt, warum Leute mich anschauen wollen. Und ich finde es da zu einfach, sich darüber zu erhaben, weil er hat ja damit durchaus Erfolg, dass er, ne, also wir müssen schon überlegen müssen, wenn wir das Netz nicht den Rechten überlassen wollen, wie kann ich Menschen dort erreichen? Und da ist ein gewisser Anteil von Entertainment gehört auch dazu. Und über den sollte man aus meiner Sicht nicht nur hochnäsig die Nase rümpfen, sondern sich auch überlegen, wie kann man das auf eine coole Art und Weise machen. Markus Söder ist halt das Problem, dass er, glaube ich, den Punkt, ich hatte vorher gesagt, das, was man tut, sehr ernst nehmen, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Er hat aufgehört, sich selbst zu ernst zu nehmen, aber er hat halt auch irgendwann aufgehört, das, was er tut, ernst zu nehmen. Und das dann ist, finde ich, ein Problem erreicht, wenn es nur noch das ist. Also wenn das nicht mehr ein Mittel ist, auch Inhalte zu vermitteln, sondern wenn es sozusagen nur noch das irgendwie das Entertainment zum bestimmten Faktor wird. Und dann wird es aus meiner Sicht problematisch und da sollte man dann auch ja, vielleicht mal ein bisschen zurückdrehen. Ich glaube, er hat jetzt auch gesagt, er will weniger über Essen posten.
Söder also, ist, genau, also das Format Söder ja, ist, will er nicht mehr machen,
ich glaub, hat er gesagt. Merkt, dass er wahrscheinlich als Wurst-Influencer nicht Bundespräsident ist.
Und nicht nur Wurst, er macht auch das Gegenteil. Ne? Söder ja. Ist das nicht. Also er zeigt quasi auch, was ihm nicht gefällt.
Aber das ist natürlich total spannend, weil auch darüber kann man einfach die Nase rümpfen und das blöd finden. Aber er arbeitet da natürlich ganz stark mit Lebensstil. Und Lebensstil, ich war in Baden-Württemberg die letzten Tage, sorry. Lebensstil spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Politik. Also auch Cem Özdemir hat jetzt nicht komplett zufällig die 3 Monate vor der Wahl fast nur Brezeln gegessen. Ne? Sondern natürlich ist das auch, weil du über Lebensstil eine Form von emotionaler Connection aufbauen kannst. Und ich glaube, das ist wiederum das, wie hat sich politische Öffentlichkeit verändert. Wir konkurrieren mit anderen Akteuren und wir erleben eine Welt, in der Politik als unglaublich kompliziert wahrgenommen wird, es teilweise auch ist. Und das heißt, ob Leute Politikern zuhören, hängt ganz stark daran, ob sie eine emotionale Connection mit der Person aufbauen. Und eine emotionale Connection kann ich über ein ich bin eine von euch, ne? Das erleben wir oft in der Politik, dass jemand sagt, ey, ich bin hier Pflegekraft, die jetzt in die Politik geht und kämpfe mit euch. Das kann ich über Lebensstil, also ich sage, ich als Brezelesser, weil ich so baden-württembergisch bin. Und das kann ich aber natürlich auch über eine gemeinsame Ablehnung von Lebensstil, also zu sagen, mit denen da haben wir überhaupt gar nichts zu tun. Und ich finde, das ist auch die Krux in der grünen Kritik an Markus Söder, wo ich auch selbst immer wieder mich so ein bisschen hinterfragen muss, weil der macht das ja nicht, weil er blöd ist oder weil er wirklich, glaube ich, stirbt, wenn er Spargel isst, sondern weil er weiß, es gibt eine Gruppe in der Bevölkerung, die haben das Gefühl, dass die Grünen auf sie herabschauen und die Grünen ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu sein haben, weil sie ihren Lebensstil als schlechter empfinden. Und er weiß ganz genau, dass mit solchen Codes, und da muss ja noch nicht mal das Wort Grüne drinstehen, er den Leuten sagt, für euch bin ich da. Ich kämpfe für euch, ich bin einer von euch. Und ich finde, wir müssen sehr aufpassen, dass in der Kritik, ne, auch Fitch schafft es Wurst gefressen, so, wo ich auch sehr schmunzeln musste bei dem Interview von Robert, aber dass wir in der Kritik daran nicht genau diesen Effekt verstärken, ne, dass wir nämlich das Gefühl geben, tatsächlich auf diese Leute herabzuschauen. Also ich muss Markus Söder kritisieren, aber nicht die Leute, die sich davon abgeholt fühlen, weil sie eben gern ihr Schnitzel essen. Ne. Und ich darf selbst nicht in einen Modus fallen, wo ich die Leute, die davon angesprochen werden, wo ich mich denen irgendwie als arrogant mich darüber erhebe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Humor kann auch ganz schnell in Arroganz abgleiten. Arroganz ist der Tod von jeder Politik, die für eine Breite da sein will.
Wo wir beim Thema Tod von Politik sind, ein eher humorvoller. Nein, es ist eine harte Überleitung, aber ein, du wirst es gleich verstehen, ein eher humorvoller Politiker ist ja Armin Laschet. Ihm ist es 2021 ziemlich böse zum Verhängnis geworden, als er nämlich genau im falschen Moment Humor bewiesen hat. Ist es ein permanentes Risiko, dass man wirklich aufpassen muss, dass Humor an der falschen Stelle im schlimmsten Fall eine politische Karriere beenden kann?
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dem Fall das Hauptproblem Humor war. Ich weiß ja gar nicht, ob er was Lustiges gesagt hat.
Also Olaf Scholz wäre das nicht passiert.
Was Lustiges gesagt hat. Das stimmt, eine gewisse Form von Losgelöst klingt schon wie so eine gewisse Form von Kontrolllosigkeit. Also yeah. Das, ja, total. Also natürlich haben wir eine Form von Dauerbeobachtung und die geht ja von diesem Moment, ich glaube, er stand da gerade im Ahrtal, also das da lässt sich ja nur im Kontext sehen, das heißt nicht, dass Leute sich allgemein aufgeregt haben, dass er im Ahrtal stand, dass er allgemein gelacht hat, sondern dass er da im Ahrtal, und ich glaube, war Steinmeier, der gerade davor ein Pressestatement gegeben hat, und der stand da im Hintergrund. Und diese Aufregung damals war natürlich komplett absurd, weil kein Mensch im Ahrtal wäre mehr dadurch geholfen geworden gewesen, wenn er da wie eine Statue hinter Steinmeier gestanden hätte. Es war ja noch nicht mal so, dass er das Interview gestört hat oder dass man ihn gehört hat, dass er irgendeine politische Botschaft, irgendeine politische Maßnahme weniger wirkungsvoll gemacht haben. Das ist so ein bisschen das Beispiel, was ich vorher bei Fehlerkultur angesprochen habe. Also diese Dauerbeobachtung von Politikern im Politischen, aber das geht ja sogar ins Private. Also ich weiß ja auch, wenn ich irgendwie zum Späti gehe und da mir was kaufe und ich verhalte mich dabei irgendwie blöd, hat ja sofort jemand ein Handy gezückt. Oder wenn ich am Bahnhof gerade zum Zug renne und jemand fragt mich nach einem Foto und ich kann aber im Zweifelsfall gerade wirklich einfach nicht, weil der Zug gerade kommt, kann die Person danach ins Netz schreiben, Paprika langgelaufen, super unsympathische Frau. Und dann nimmt sie nicht mal die Zeit, kurz mit einem zu quatschen, hält ja gar nichts von den Bürgern irgendwie, die sie gewählt haben. Das ist ja ein dauerhaftes Phänomen, das man erlebt. Und das führt natürlich dazu, dass Leute so sehr darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen, dass sie dann zu Robotern werden, dass sie dann immer unnatürlicher werden. Und deshalb finde ich das von Laschet also das beste Beispiel dafür, ob er der bessere Kanzler gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber dass er daran gescheitert ist, das ist eigentlich eine politische Bankrotterklärung für diesen Wahlkampf 2021, weil das war nicht irgendwie das politische Problem. Ich würde aber auch sagen, man sollte nicht unterschätzen, dass bestimmte Momente nur dann eine wirkliche Wirkmacht entfalten, wenn sie in ein allgemeines Bild von einer Person passen. Und ich glaube, das war damals dieses Bild bei Laschet, von der hat so was ein bisschen Tölpelhaftes, wenn man den als Kanzler...
Oder der Karnevalsprinz, ne?
Karnevalsprinz. Ja. Ich finde, das andere Beispiel davon war jetzt, und ich will es nicht in ewig lange Debatten über gab es Schmutzkampagnen, ja oder nein, aber war Hagel in Baden-Württemberg, dass am Ende dieses Video nochmal in der Schule, wo er so den Treibhausgaseffekt nicht erklären konnte und sich so unfreundlich gegenüber seiner Lehrerin verhalten hat, wäre das einfach in einem Wahlkampf, der sonst super gelaufen ist und wo man das Gefühl hat, das ist ein empathischer Typ irgendwie, der eine Souveränität hat, auch in schwierigen Situationen, wäre das niemals so durch die Decke gegangen. Also ich glaube, das muss man schon sehen. Wir haben eine kaputte Fehlerkultur, das müssen wir ändern. Aber Momente entwickeln auch dann eine Form von politischer Viralität, wenn sie, glaube ich, in ein Bild einer Person reinpassen.
Wobei das natürlich schon eher ein Wahlkampf gewesen ist, den ihr gewonnen habt und nicht einer, den Hagel verloren hat.
Ja, also würde ich auch sagen.
Im Gegensatz zu dem Laschet-Wahlkampf, wo er eher verloren hat, als Olaf Scholz geglänzt hat. Ich werde mal ein bisschen die Überleitung schaffen und ein bisschen stärker jetzt aufs Publikum eingehen, weil natürlich viele jetzt auch ein bisschen sich vielleicht ein paar mehr praktische Erkenntnisse erhoffen, hier bei der Social Media Academy, die ganzen jungen Content-Creator. Und deswegen, ich glaube, die spannendste Frage, die sich jetzt hier wahrscheinlich viele stellen, ist, kann man Humor und humorvolle Kommunikation überhaupt lernen? Oder ist das was, was man mitbringen muss?
Mhm. Also man muss, glaube ich, eine gewisse Freude dran mitbringen, aber klar, dann kann man es lernen. Das Ding ist halt, lernen meistens bei Trial and Error. Also es ist jetzt nichts, wo ich, glaube ich, die perfekte Punchline irgendwie mir davor geben lassen kann. Ich finde, das sieht man auch immer daran, dass ChatGPT, finde ich, mittlerweile bei vielen Bereichen wirklich gut geworden ist. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ChatGPT einen Text zu geben und zu sagen, mach mir da eine emotionale Punchline rein als erste Hook oder sowas. Ich finde, da sind sie sehr gut geworden. Humor finde ich immer noch relativ schwierig. Also da kommen schon echt Sachen raus, wo ich mir denke, ja, okay, da hätte ich auch meinen Onkel anrufen können. So. Und da, also da, das zeigt ja, dass es ein gewisses, irgendwie auch intuitives Moment weiterhin braucht. Ich glaube, was man insgesamt, also was so meine drei Tipps wären, das erste habe ich vorher schon angesprochen, überlegt euch, wer nutzt welche Plattform wie und warum. Also tatsächlich, das kennt ihr ja auch alle schon, eine sehr klassische Zielgruppenarbeit. Das heißt einmal, ihr müsst gar nicht jeden erreichen. Also es gibt manchmal diese Vorstellung bei Social Media, finde ich gerade bei vielen Bundestagsabgeordneten, zu jedem Thema posten zu wollen, das irgendwo die grüne Fraktion macht. Bringt in den meisten Fällen gar nichts, weil ihr nicht der grüne Account seid oder eure Chefs da nicht sind, sondern überlegt euch, welche Zielgruppe ist für euch wirklich erreichbar. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, bei Social Media, ich erreiche, wenn es jetzt nicht solche Sachen sind, die wirklich viral gehen, sehr, sehr stark Frauen zwischen 25 und 35. Ich erreiche sehr, sehr stark Frauen, die sich für frauenpolitische Themen und insgesamt das Thema Familie und sowas interessieren. Und dann überlege ich auch genau, wie kann ich politische Inhalte so runterbrechen, dass sie für die Gruppe relevant ist, dass sie dort ein Interesse hervorruft und sowas. Das Zweite hatte ich angesprochen, ist eine emotionale Verbindung aufzubauen. Also überlegt euch, was ihr emotional den Menschen zu geben habt. Das kann Humor sein, also Humor ist irgendwie, also, oder sich über einen Witz zu freuen, ist eine Form von Emotion. Das kann ein Moment von Wohlfühlsein sein, also auch ne, so ein bisschen so, wir alle finden die Welt gerade so schlimm, dass wir manchmal auch froh sind, irgendwas wholesome und positive Nachrichten zu haben. Das kann, wie gesagt, auch Wut sein. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Dritte ist die Vernetzungsarbeit. Also ne, Social Media, ich habe vorher gesagt, es wird immer als so eine krasse Blasenbildung irgendwie eingeordnet. Es wird ja auch immer eingeordnet, als das führt so stark zu unserer Vereinzelung. Und ja, die Effekte gibt's. Also auch ich merke es, dass ich manchmal Abendessen habe mit Freunden und dann fällt mir auf, okay, wir hängen alle seit irgendwie 30 Minuten am Handy und warum haben wir uns eigentlich getroffen? Aber es kann auch ganz viel an Gemeinschaft, Kollektiven entstehen über die sozialen Medien. Und da würde ich wirklich noch mal mehr gucken, was sind Leute in eurem Bereich, die dazu posten? Was sind Menschen, die eine Form von Glaubwürdigkeit haben? Und vor allem, was sind Menschen, die Vertrauen haben? Ich habe das ganz stark gemerkt. Ich habe zum Thema Pflege viel mit dem Pfleger Ricardo Lange. Wir sind mal aufeinander aufmerksam geworden, weil wir es einfach lustig fanden, dass wir den gleichen Namen haben. Und haben uns dann getroffen und haben uns immer wieder getroffen und haben dann irgendwann angefangen, auch Formate zusammen zu machen. Und der dringt natürlich in eine Bubble rein, die ich so nicht erreichen würde, wo ganz viele Pflegekräfte drin sind und die ein Gefühl haben, ey, wenn der sagt, die ist in Ordnung, dann wird die auch in Ordnung sein. Wenn der sagt, die meint das ernst mit dem Thema, dann wird da irgendwie auch was dran sein. Und so kann man über andere Personen Vertrauen aufbauen. Das setzt aber natürlich auch Arbeit voraus und Zeit, die man voreinsteckt. Also es war nicht so, dass ich damals Ricardo Lange geschrieben habe, hey, du machst coolen Content, wollen wir mal ein Video machen? Sondern wir haben uns halt wirklich auch mehrmals getroffen, über seine Arbeit geredet, wo wir gar nichts an Social-Arbeit gemacht haben. Und irgendwann meinte er, wäre es nicht cool, auch mal was öffentlich gemeinsam zu machen? Also du kannst das nicht in so einem oberflächlichen, können wir mal ein Video machen, sondern du musst dir schon die Zeit nehmen. Wenn du das machst, kann aber über Netzwerkbildung und Community ganz viel Vertrauen entstehen.
Du hast gerade schon ein Plädoyer an die nicht anwesenden Politikerinnen gerichtet, dass sie doch ihrem Team vertrauen können. Drehen wir es mal um. Was kann denn ein Social-Media-Team, wie kann man denn am besten seine Politikerinnen steuern? Gibt es da irgendwelche Tricks? Ja, da bist jetzt du wahrscheinlich die falsche Person zu fragen, aber hast du manchmal das Gefühl, dass du irgendwie gut gesteuert wirst und worauf würdest du so anspringen und was schätzt du so, worauf die meisten Politikerinnen so anspringen?
Schon manchmal. Ich würde erstens empfehlen, zu verstehen, woher eine Person kommt und warum sie sich mit manchen Dingen wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Also wenn zum Beispiel ihr das Gefühl habt, da hat jemand gerade ein totales Unwohlsein mit einer bestimmten Art, einfach mal nachzufragen, ey, was ist es denn daran, dass dich stört? Ist es irgendwie die Sprache oder magst du es nicht die Schnelle oder sowas? Und dann die Sachen auch einfach mal durcharbeiten. Einmal lernt man dadurch die Person besser kennen und kann dann vielleicht auch in Zukunft auf solche Themen eingehen, dass man sagt, den einen Teil habe ich weggelassen, weil ich weiß, dass du dich damit unwohl fühlst, aber lass doch mal das hier nochmal ausprobieren. Challenge die Leute, also das trotzdem, ne, wie gesagt, manche Grenzen muss man akzeptieren, aber versucht auch die Leute herauszufordern, weil wie gesagt, die haben euch bezahlt oder die bezahlen euch, weil ihr besser in dem seid, was ihr tut, als sie es sind. Wenn sie alle Social Media Experten wären, müssten sie keine Social Media Experten einstellen und das heißt wirklich auch zu challengen. Und da das Dritte, und ich weiß, es ist immer leicht gesagt und ich weiß auch, dass es manche Chefs gibt, die darauf besser reagieren und manche, die schlechter, das ist wiederum auch ein Punkt, der auch bei den Chefs ankommen muss, aber traut euch zu kritisieren. Also meine Erfahrung war, und das fand ich gerade auch in der Regierungszeit bei uns Grünen, dass man oft in einer Phase, wo man sich eh unsicher fühlt, wo man von vielen Seiten irgendwie die Pfeile auf einen einprasseln, man dann gerne in so einen Modus geht von, jetzt müssen wir hier umso enger zusammenrücken. Und enger zusammenrücken ist erstmal schön, aber das geht auch schnell in einen Modus von, niemand darf mir was Kritisches sagen. Und dass viele Leute, finde ich, die Tendenz haben, A, Menschen einzustellen, die sehr ähnlich wie sie sind, was für ein gutes Team nicht gut ist, aber auch oft Menschen einzustellen, die ihre größten Fans und ihre größten Ja-Sager sind. Und jetzt glaube ich auch, die Menschen, die bei mir arbeiten, halten erstmal was in meiner politischen Arbeit. Es wäre schon komisch, seine größten Hater einzustellen. Aber die haben einen relativ ungeschönten Blick auf mich. Also die wissen total, was meine Stärken sind, aber die wissen auch komplett, was meine Schwächen sind. Und die sagen mir das auch offen. Also die sagen mir, ey Ricarda, hier irgendwie driftest du gerade wieder ab in das, was dir Spaß macht, aber was halt scheiße ist so. Oder hey Ricarda, wir wissen, das machst du gerne, aber wir hatten halt mal einen Profilbildungstermin, wo wir wirklich besprochen haben, jetzt was anders machen zu wollen. Dann kannst du nicht danach die ganze Zeit weitermachen. Oder auch mal nach einer Rede, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert oder so. Das heißt, traut euch zu kritisieren, aber wie gesagt, es braucht auch die Chefs, die das zulassen, aber am Ende sind Neinsager in Teams deutlich, deutlich hilfreicher als Ja-Sager.
Und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Die anschließende Fragerunde sparen wir heute aus. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Ricarda Lang gefallen und ihr habt euch auf eine humorvolle und dennoch ernsthafte Weise unterhalten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Glück auf!
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.